So, heute gab es den krönenden Abschluss meiner kleinen Reihe über Bundestagsabgeordnete. Lennart Öhl von der SPD war da, 28, Volkswirt und seit September im Bundestag. Ja, die Frage, wie kann man auch in der SPD Zukunft gestalten? Da ging es eine gepflegte halbe Stunde drüber. Und bei den Future Sounds stelle ich heute eine spannende Künstlerin vor und ich diskutiere mit mir selber ein bisschen über die Frage, warum das Format Radio so scheiße ist. Viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Lennart Öhl. Bitte stellen Sie sich einmal unserem Publikum vor.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Lennart Öhl, neu gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hanau. Ja, seit September neu dabei und mache gerade meine ersten Erfahrungen in Berlin.
Ja, das kann man so sicherlich sagen. Wir nehmen das Interview am 24.01.2022 auf. Wie läuft es denn so? Sind die Ausschüsse so richtig schon im Werben, im Machen? Oder ist es noch so ein bisschen Orientierungszeit? Wo ist die Kantine und wo ist der Fraktionssaal?
Also die erste Eingewöhnungsphase, die hat man eigentlich schon in der ersten Woche danach. Also es ging dann eigentlich schon nach der Wahlnacht schon direkt nach Berlin, weil am Montagabend schon Fraktionssitzung ist, der neuen Fraktion. Und dann muss man sich sehr schnell eingewöhnen, ne? Wo ist der Fraktionssaal, wo ist das eigene Büro? Bisher hat man erstmal nur Übergangsbüros als neu gewählter Abgeordneter. Aber auch ganz viel Organisation nebenbei. Ich habe da noch meinen alten Arbeitsplatz gehabt, meinen alten Arbeitgeber, was ich in deinem Oktober noch abwickeln musste. Das war dann gar nicht so leicht, nur bestimmte Projekte einfach übergeben, Verantwortlichkeiten klären. Also man muss ganz viele Sachen auch einfach nebenbei dann lösen. Eine Wohnung finden, Büro einrichten. Aber das ist jetzt alles abgeschlossen.
Und es ist auch schon der wichtige Finanzausschuss geworden, oder?
Genau, also Ausschuss ist jetzt der Finanzausschuss. Da durfte man dann auch im Herbst letzten Jahres Wünsche abgeben bei der Fraktion. Ne? Da wird natürlich auch so ein bisschen geguckt, was sind so die beruflichen Hintergründe, die man so mitbringt. Ich war vorher Analyst gewesen, auch in Frankfurt im Finanzbereich. Das hat dann einfach auch ein studierter Volkswirt, da hat das dann mit Finanzen gepasst. Aber das macht mich natürlich schon stolz, dass ich dann gleich in einem großen Ausschuss bin wie Finanzen, bin ich sehr zufrieden mit.
Ja, es wird ja auch spannend werden. Also Finanzen gilt ja als einer der wichtigsten Ausschüsse, weil da ja wirklich entschieden wird, wo das Geld hinfließt, was in anderen Ausschüssen nur inhaltlich irgendwie so geplant wird. Und merkt man es jetzt schon so, wir haben mit Herrn Lindner ja einen FDP-Finanzminister und die SPD möchte ja nun doch ein bisschen eine andere Finanzpolitik haben. Oder ist das jetzt noch die ersten 3 Monate der Honeymoon der Ampel?
Also konkret im Ausschuss merkt man es noch nicht, aber Sie haben natürlich völlig recht. Im Finanzausschuss ist, glaube ich, schon auch dann der große Konfliktpunkt, was ja auch schon in den Koalitionsverhandlungen der Konfliktpunkt war, ne? Wie wird das Ganze finanziert? Auch was sich da besonders die Grünen so vorgestellt haben in der Umweltpolitik, aber auch in der Transformation der Arbeitswelt. In der Frage der Finanzierung wird es, glaube ich, in dieser Koalition die größten Konfliktpunkte geben. Und da haben wir auch im Ausschuss ja auch, wie Sie schon sagen, eine sehr interessante Konstellation. Ein Finanzminister Christian Lindner, gleichzeitig aber auch eine sehr starke Opposition, ne, die CSU für den Ausschussvorsitz. Und gleichzeitig haben wir als Sozialdemokraten ja auch ganz andere eigene Vorstellungen von Finanzpolitik. Und einerseits, glaube ich, muss man da nach außen hin auch eine geeinte Koalition sein gegenüber der Union und der Opposition, gleichzeitig aber auch innerhalb der Koalition sehr stark sein eigenes Profil deutlich machen. Und ich glaube, das wird bei Finanzminister Christian Lindner eine ziemliche Herausforderung.
Eine Herausforderung, ja gut. Viele in Ihrer Partei wollen ja nun die schwäbische Hausfrau mit Sparen und dem Mantra der schwarzen Null beenden. Wie stehen Sie dazu?
Also soll der
Also.
Staat wirklich anfangen, Schulden zu machen, um die nötigen Veränderungen? Die Grünen wollen die Transformation. Viele sagen, die Infrastruktur müssen auch mal langsam ein bisschen aufgearbeitet werden. Neue Straßen, neue Wege und so weiter. Wie stehen Sie da persönlich zu?
Also ich stehe dazu schon, dass viele Investitionen einfach dringend notwendig sind und auch einfach in der Vergangenheit falsch getätigt wurden. Das betrifft insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, aber auch digitale Infrastruktur. Da sind sehr starke Investitionen notwendig und ich bin eigentlich schon auch, also es gibt einmal den Unterschied zwischen schwarzer Null und Schuldenbremse, ne? Die Schuldenbremse ist ja jetzt nicht nochmal eine andere Definition. Und die ist ja auch in der Verfassung verankert. Die schwarze Null an sich war ja eher ein politisches Projekt, auch von Wolfgang Schäuble, dem vorigen Finanzminister, die ja schon in der Corona-Pandemie eigentlich für beendet erklärt wurde. Also und das halte ich auch für richtig, dass der Staat Schulden aufnimmt. Wenn es um die Schuldenfinanzierung geht, da hätte ich mir tatsächlich, und auch, das ist die sozialdemokratische Sichtweise, auch eine gewisse Veränderung in der Steuerpolitik gewünscht. Ich glaube, es ist durchaus zumutbar, gerade im Hinblick auf die Entwicklung von den reichsten 10% in Deutschland, 5% in Deutschland, ne? Je geringer man dieses Quartil fasst, umso vermögender sind die Menschen ja, und umso stärker hat sich das in Vermögen ja auch entwickelt. Also das hat sich insbesondere in der Krise, glaube ich, in der Corona-Krise, Pandemie, eigentlich noch mal verstärkt, dass diejenigen, die ein sehr hohes Vermögen haben, da weiterhin von profitiert haben, insbesondere aber auch die kleineren Einkommensschichten nicht profitiert haben, auch Einkommenseinbußen hatten durch Kurzarbeit, durch wegfallende Umsätze, wenn es jetzt hier um Kleinunternehmer oder um Selbstständige geht. Und diese Ungleichheit, da müsste man politisch auch entgegenwirken. Das löst man meiner Meinung nach am besten über die Steuerpolitik.
Sie sind genau unter 35, dann sind Sie automatisch Mitglied der Jusos, ne?
Das stimmt, ja. Also ich bin 28 Jahre alt, war auch lange Zeit Kreisvorsitzender der Jusos, mein Kinzig-Kreis, meiner Heimat.
Dann gehören Sie ein bisschen zu einer Truppe um Kevin Kühnert, so schreibt man Ihnen das zu. Und er hatte ja schon mal auch Ideen von Verstaatlichung. Wie wird es denn jetzt sein? Versuchen Sie in der SPD noch so ein bisschen die Marktwirtschaft zu halten, oder müssen wir im Prinzip einen sozialeren Umbau gestalten?
Ja, also obwohl auch ich Juso bin, ne, haben Kevin Kühnert und ich auch ganz oft unterschiedliche Meinungen. Das ist oftmals der Eindruck, der in den Medien dann so entsteht, ne? Kevin und Kühnert und seine neuen Juso-MdWs, die jetzt auch alle im Bundestag sind. Dazu gehöre ich natürlich auch, aber ich habe in vielen Punkten auch einfach eine andere Sichtweise als Kevin Kühnert. Und das ist auch völlig okay in der großen Volkspartei. Und ich habe mir auch, obwohl ich selber Juso-Vorsitzender war bei uns im Kreis, auch immer mal gerne andere Positionen als jetzt die Bundesjusos oder die hessischen Jusos vertreten. Das finde ich, schließt sich nicht aus. Genauso wie es sich nicht ausschließt, dass man weiterhin an der Marktwirtschaft festhält, das steht ja im Prinzip außer Frage. Aber ich finde durchaus, dass es Themen gibt, wo man sozial umbauen müsste, ne? Das betrifft ja insbesondere auch die Arbeits- und Sozialpolitik. Man möchte Hartz IV reformieren. Man möchte allgemein auch, sag ich mal, die Ausbildung in der Hinsicht reformieren, dass es einfach eine Mindestauszubildendenvergütung gibt. Allgemein ein Mindestlohn oder auch jetzt ein höherer Mindestlohn, wie wir ihn durchsetzen wollen, ist an sich ja kein marktwirtschaftliches Instrument, sondern eher ein planwirtschaftliches Instrument. Aber am Ende, finde ich, ist das immer eine Abwägung. Es gibt nicht die reine Marktwirtschaft und auch nicht die reine Planwirtschaft. Am Ende finde ich es immer, als ich es mit der sozialen Marktwirtschaft so, dass man Spielregeln festsetzt, ne, unter anderem einen Mindestlohn, auch gerne einen höheren Mindestlohn, sich innerhalb dieser Spielregeln der Markt aber dann doch selber entwickeln kann.
Ja, aber ich meine, Volkspartei. Zwar ist die SPD Wahlsiegler geworden, aber mit knapp über 25%. Und wenn man da noch an die Ulla-rechten Zeiten in den 70er Jahren zurückdenkt oder an Gerhard Schröder mit seinen 40% 98, kann man aber, glaube ich, lieber den Anspruch erheben, dass das das Volk abbildet. Und es ist ja auch ein bisschen die Preisfrage, was immer so gewesen ist, die Politik für die kleinen Leute, der Anwalt der kleinen Leute, war die SPD doch in den 2010er nicht nur unbedingt. Für wen machen Sie jetzt eigentlich wirklich Politik? Wo welchen Interessen setzen Sie durch? Die Reinigungskraft oder ist es schon eher das grüne Milieu, was man manchmal auch den Eindruck hat, wenn man so die Themen Identitätspolitik hört, also männlich gelesene Frauen auf Konferenzen und so weiter, die Themen, für die sich die Grünen etwas so stark machen. Wer ist jetzt wirklich Ihr Zielkunde, als wenn man es betriebswirtschaftlich denkt?
Betriebswirtschaft, ja klar. Also Sie haben natürlich recht, ne? Das ist, dass sich die Volksparteien allgemein sehr dezimiert haben im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem vorigen Jahrhundert. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Auch weil sich die Milieus nicht mehr so stark zuordnen lassen. Also so die in meinem Wahlkreis an Hanau, ne, würde ich schon auch irgendwie sagen, der ist sehr, sehr, sehr wechselhaft geprägt, auch immer von bestimmten Bundestrends. Das lässt sich gar nicht so zuordnen. Sind die jetzt eher klassische SPD-Stammwähler oder CDU-Stammwähler? Am Ende geht es mir zum Beispiel als Abgeordneten vor allem darum, die Interessen meines Wahlkreises zu vertreten. Und ich glaube, da gibt es auch Interessen, die überparteilich gelten. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Durchsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte geht oder aber auch um die Sicherung von bestimmten Arbeitsplätzen in der Region, das ist einfach so ein überparteiliches Thema, wofür man sich in Berlin auch einsetzen muss. Was die SPD angeht, darauf haben Sie mich ja auch angesprochen, ist es schon so, dass man den Anspruch nach wie vor hat, vor allem die arbeitende Bevölkerung zu vertreten. Aber auch natürlich, also ist zumindest mein Anspruch, auch, wie Sie jetzt sagen, die Reinigungskraft, aber auch allgemeine Bevölkerung, die jetzt nicht so hohes Einkommen haben, ne, die aus eigenen, dass die trotzdem eine Verbesserung hat, dass man trotzdem immer eine kleine Verbesserung herbeiführen kann. Auch wenn die Themen, die Sie ja auch angesprochen haben, sich manchmal auch leider etwas falsch gesetzt werden. Ich finde, da sollte man in der SPD auch durchaus Themen widersetzen, die in den letzten Jahren nicht mehr so besetzt wurden. Da ist das Thema Sicherheitspolitik, aber auch Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da finde ich, das ist kommt mit der SPD leider sehr selten gehört.
Da stellt sich für mich eine Frage, was mich gefragt hat, warum sind Sie eigentlich in die SPD eingetreten? Wann sind Sie in die SPD eingetreten?
Ich bin vor ziemlich genau 10 Jahren eingetreten und es hatte tatsächlich einen sehr kommunalen Hintergrund. Ich in Nidderau, wo ich herkomme, eine Kleinstadt im Osten vom Rhein-Main-Gebiet, gab es ein Stadtzentrum, was neu entwickelt werden sollte und mich hat das als Jugendlicher einfach interessiert. Ich wollte da irgendwie mich dran beteiligen. Und dann hatte ich erst ein Praktikum im Bauamt gemacht und das habe ich irgendwie für mich erfahren, so dass die Verwaltung auch nicht für mich ist. Aber dann war mir irgendwie klar, wenn ich dieses Stadtzentrum mitgestalten will, muss ich eben politisch tätig werden. Und so der SPD war ich damals immer etwas zugeneigt auch. Ne? Das waren vor allem auch die letzten Schröder-Jahre, die wo ich das erste Mal überhaupt auch Wahlkämpfe so aktiv mitbekommen habe. Wo ich dann gesagt hatte, komm, ich werde auf jeden Fall der SPD-Mitglied und also war immer die Partei, zu der ich mich am nächsten gesehen habe und dann dieses Stadtzentrum, was ich mitgestalten wollte, war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt bist du auch Mitglied im Ortsverein, im Lokalen und bist auch in der Kommunalpolitik aktiv. Und so bin ich überhaupt aktiv geworden, über die Kommunalpolitik und über die örtlichen Jusos auch.
Was mich ein bisschen wundert, Sie sind da an der Volkswirtschaft studiert, wahrscheinlich in Frankfurt?
Ja.
Gut, an der Bankenuni. Und dann haben Sie als Unternehmensanalyst gearbeitet. Das sind ja schon so, dass die Vita ist für den Sozialdemokraten eigentlich sehr ungewöhnlich, weil man da eigentlich durchschnittlich den Lehrer erwartet. Also doch eher so ein bisschen das Mantra des öffentlichen Dienstes, was der sichere Job, der geregelt, das geregelte Leben. Hat sich das in der Partei gestört? Ich meine, wir hatten, glaube ich, in der Wahlperiode für 13 bis 17 zwei Volkswirte in der Volkspartei, der SPD. Der Rest war, und sonst war es ja dominierend, Juristen, Verwaltungsjuristen und Lehrer. Hat sich das gestört?
Man ist unterrepräsentiert, da haben Sie natürlich völlig recht. Das ist auch ein kleines Problem. Aber ich finde, das ist auch wiederum eine Chance für junge Volkswirte wie ich, da sich wieder so ein Stück weit zu profilieren, weil ich finde, ich würde schon sagen, dass es Mangelware in der Bundestagsfraktion ist, aber auch im Parlament allgemein. Volkswirte sollten da häufiger vertreten sein. Was jetzt die Partei betrifft, als ich Mitglied geworden bin, der SPD im Ortsverein Nittau, wie gesagt, Kleinstadt, ich würde schon behaupten, dass der Ortsverein schon relativ das Volk abgedeckt hat. Da waren es beispielsweise Unternehmer, also Kleinunternehmer, mittelständische Handwerker Mitglied, genauso wie da Hausfrauen Mitglied waren, Studenten Mitglied waren, aber auch Rentnerinnen und Rentner. Also es gab den Ortsverein Nittau, würde ich schon als sehr repräsentativ so wahrnehmen, aber das war so meine persönliche Erfahrung. Klar habe ich dann auf höheren Ebenen die Erfahrung gemacht, dass sich das dann auch, wie Sie schon sagen, dann auch konzentriert. Aber da sticht man dann eben auch mit einem Volkswirtschaftsstudium und mit einer Tätigkeit in der Finanzwirtschaft, dann natürlich fällt man auch auf.
Okay, aber ja, aber wie wird es jetzt dann sein? Sie müssen sich profilieren, sind jetzt einer von wenigen, die sich ein bisschen in der Wirtschaftswelt auskennen. Glauben Sie, dass Sie gegen die auch, die FDP gilt als Wirtschaftskompetenz? Das ist eine andere Frage, da streiten sich ja die Twitter-Auguren auch drüber. Die Frage ist, können Sie sich denn dagegen durchsetzen? Sie haben ja jetzt wahrscheinlich in den im Finanzbereich mit vielen Liberalen zu tun.
Das wird sich zeigen. Also das kann ich tatsächlich nach 4 Monaten auch gar nicht so abschätzen. Was mein Eindruck ist, dass jetzt auch in der Arbeitsgruppe Finanzen der SPD auch einige Volkswirte neu dabei sind. Nicht nur ich, auch andere jüngere Leute, die auch aus dem Bereich kommen oder die zumindest auch vorher mal Unternehmensberater waren oder auch mal Steuerberaterinnen waren und sich das erstmal so ein bisschen eingliedern muss. Also in der Arbeitsgruppe Finanzen, die im Finanzausschuss jetzt drin ist, die SPD, sind 13 Personen und 9 davon sind neu. Also das wird aber noch eine Zeit brauchen, bis man da eingearbeitet bin, aber ich bin da eigentlich schon zuversichtlich. Aber ich kann natürlich noch kein vollständiges Urteil bilden. Aber ich glaube, wenn der Ausschuss so richtig anfängt zu arbeiten, kann man dann...
Jetzt ist die Frage, wir nehmen das Interview jetzt ja so Ende Januar 2022 auf. Momentan preschen die Grünen vor und legen ihre Konzepte vor, so viel CO2 bleibt noch Deutschland übrig im Verbrauch, dann müssen wir neutral sein. Die SPD macht jetzt eher noch eine geringere Welle. Was sind die großen Zukunftsleitlinien, die Sie so reinbringen wollen?
Ich glaube, für die SPD ist ein ganz wichtiges, also einer der wichtigsten Wahlversprechen in Anführungszeichen natürlich der höhere Mindestlohn, weil, wie gesagt, davon vor allem auch diejenigen profitieren, die eben geringere Einkommen haben, ein deutliches Lohnplus bedeutet. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten sozialpolitischen Projekte, die wir angehen müssen. Das gleiche gilt für die Reformierung von Hartz IV. Das sind, glaube ich, so die SPD-Themen, für die auch die SPD gewählt wird. Das ist gar nicht so, die Grünen profilieren sich natürlich über Umwelt, über Klimaschutz, über CO2-Einsparung. Ich glaube, die ist natürlich auch ein Thema für die SPD, aber die SPD sollte ihre Schwerpunkte in der Arbeits- und Sozialpolitik wählen, weil dort wird sie, glaube ich, auch von den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, dass sozusagen die Kernkompetenz der SPD ist. Sag ich mal, die Arbeit von uns SPD-Finanzpolitiker ist es natürlich dann für eine gescheite Finanzierung zu sorgen und das halt auch irgendwie sicherzustellen. Ne? Das dann wäre ich gar nicht so prominent und auch nicht, vielleicht auch nicht so populär, aber mindestens genauso notwendig.
Ja gut, aber wenn wir dann einmal diese Sozialpolitik wirklich so zu Ende denken und da wird ja einfach das große Klimathema kommen. Erstmal wird der Energieverbrauch teurer. Durch die klimatische Belastung. Da stellt sich jetzt die Frage, wie wollen Sie da den sozialen Ausgleich schaffen? Weil das wird ja ein großer Kostenpunkt für die normale Durchschnittsbevölkerung werden. Es nützt relativ wenig, wenn man jetzt anfängt, den Mindestlohn anzuheben und Hartz IV vielleicht aufzustocken. aber gleichzeitig werden die Energiekosten teurer und bei den Ärmeren müssen dann überproportional viel von ihrem Einkommen an Energie bezahlen.
Ja, da haben Sie durchaus recht. Und also ich glaube, da ist sich die Koalition noch gar nicht so einig, weil das wahrscheinlich auch, würde ich behaupten, in den Konzepten der Grünen ja nicht so beachtet wurde, wie sich auch nicht nur im politischen Prozess, sondern auch auf dem Markt die Preise, die Rohstoffpreise entwickelt haben. Ja, die sind ja auch deutlich angestiegen. Dass man da auf jeden Fall in der Koalition sich noch einig werden muss, was ist wirklich dem Verbraucher zumutbar und was letztendlich nicht. Also da muss man auch über Entlastung nachdenken. Also was ich mir da auch mal sehr gut vorstellen kann, ist, dass man einfach einen gewissen Grundbetrag an Energie sehr stark subventioniert. Sage ich mal, dass das Heizen der Wohnung und so den grundlegenden den Stromverbrauch vielleicht eines durchschnittlichen deutschen Haushaltes stark, also subventioniert, alles, was darüber hinausgeht, aber sich dann an den Marktpreisen orientiert oder an den CO2-Preisen und dann da dementsprechend deutlich teurer wird. Sag ich mal, dass die Grundversorgung sozusagen gesichert ist, aber sage ich mal, ein unnötig hoher Energieverbrauch dann nicht mehr lohnt. Also einen Anreiz gibt, das nicht mehr zu tun aufgrund höherer Preise.
Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe. Also dass praktisch der Grundbedarf der Deutschen subventioniert wird und darüber raus große Spitzenleistungen verbraucht werden. Das ist ja so ähnlich auch schon beim Autofahren gibt. Wenn ich einen großen fetten SUV fahre, wird es deutlich teurer, als wenn ich einen Kleinwagen fahre. So die Durchschnittswohnung der Deutschen. Und das eben praktisch aufs Wohnen übertragen. Aber ich finde die Rolle der SPD auch ganz spannend. Also wir müssen da zwei Konzepte mal aufmachen. Die FDP plädiert ja eher für den Emissionshandel. Das heißt, man gibt dem CO2 einen künstlichen Marktpreis. Das CO2 wird teurer, dadurch kommen die Marktkräfte irgendwie ins Lenken und möglichst effizient wird CO2 eingespart. Die Grünen sind dirigistischer aufgestellt und wollen überall Gesetze haben. Dieses und jenes verboten. Und jetzt ist die große Preisfrage, wo steht die SPD in diesem Spannungsfeld?
Ja, das ist am Ende, glaube ich, ist die SPD die Vermittlerin zwischen den beiden Parteien, die sich ja sonst eigentlich, wo man sich sonst ja eine Zusammenarbeit nur sehr schön vorgestellt hätte, zwischen FDP und Grünen. Ich habe persönlich, also das ist auch nur meine persönliche Meinung und nicht die der SPD-Fraktion, halte auch ein CO2-Zertifikatehandel für eine sehr effektive Lösung, CO2 zu reduzieren. Es gibt gute, positive Beispiele in der Energieversorgung beispielsweise, wo das auf europäischer Ebene schon tragfähig ist und dass den CO2-Ausstoß im Energiebereich in den letzten 20 Jahren massiv reduziert hat. Ich glaube, dass ähnliche Konzepte auch im Verkehrsbereich wirken könnten, dass man das über die Kfz-Steuer beispielsweise regeln könnte. Oder sowas auch im Wohnungsenergiebereich auch über die Heizkosten. Ich glaube, okay. Also ich bin da tatsächlich der FDP-Position gar nicht so weit weg, aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung.
Ja, wir werden es mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber eine Frage, auch wenn wir jetzt zum Ende kommen müssen, muss ich leider noch mal fragen, so als Finanzamt. Sie sind jetzt 28.
Ja.
Und spätestens Mitte dieser Dekade haben wir ja im Prinzip die Demografie in den Rentensystemen drin. Und viele sagen, ja, das wird sehr, sehr schwierig werden. Jetzt ist die Aktienrente im Koalitionsvertrag auch aufgeführt, soll parallel zur staatlichen Seite auch noch eine Aktieninvestition kommen. Wie finden Sie jetzt erstmal diese Entwicklung, dass es auf die Agenda kommt? Und ja, haben Sie da schon eine Position zu? Es wird natürlich auch ein sehr, sehr großes Zukunftsthema werden, also die Demografie in den Rentensystemen.
Ja, da haben Sie, da sprechen Sie ein interessantes Thema an, weil ich fand, dieses Thema wurde unter der Schröder-Regierung schon gut gemeint angegangen. Da hat man ja mit Riester- und Rürup-Renten auch schon versucht, gerade auch Menschen mit niedrigem Einkommen noch einen Anreiz zu setzen, sage ich mal, privat vorzusorgen und damit auch eben auf dem Kapitalmarkt vorzusorgen, also sag mal in privat sozusagen vorzusorgen. Ich finde, dass das oft unterschätzt wird, auch wie sich, sage ich mal, also wie positiv sich beispielsweise bestimmte Indizes entwickelt haben. Und davon profitieren vor allem diejenigen, die sich daran auskennen, das sind meistens vermögendere Personen. Also ich bin eigentlich schon auch ein Fan davon, dass man dieses Konzept wieder aufgreift, weil es zumindest unter Schröder nicht zu Ende gedacht wurde. Am Ende war das am Ende sehr uneffektiv und hat am Ende hauptsächlich auch den Vermittlern, den Vertrieblern da in die Hände gespielt. Am Ende müsste, finde ich, der Staat da eine deutlich aktivere Rolle spielen bei der Vermittlung, dass das nicht in private Hände gerät, sondern dass das, sag ich mal, auf seriöse Art und Weise passiert. Also es gibt ja Beispiele wie den norwegischen Staatsfonds, Pensionsfonds, der für seine eigenen Staatsbürger da im Prinzip auch Geld anlegt. Und in der Form, also finde ich, könnte man auch die Beitragszahler an den Erfolgen teilhaben lassen. Also wenn ich jetzt an Aktien der Deutschen Telekom beispielsweise denke, die hat, als die Telekom noch ein Staatskonzern war, war nicht jeder Bundesbürger Teil, ein Anteilseigner, Shareholder, in Anführungszeichen, der Telekom oder der Deutschen Post. Heutzutage sind das private Aktiengesellschaften, die eine ganz solide Rendite erwirtschaften, wie ich finde. Aber daran werden viele der Bundesbürger gar nicht mehr beteiligt, weil ihnen da die Kenntnis oder auch der Zugang zu fehlt. Ne?
Es ist ja
eine ziemlich großes Potenzial, sagen wir es mal so. Weil das ja eben, sag ich mal, jetzt nichts, nicht un, natürlich ist es, können Kurs, Aktienkurse variieren, ganz klar. Zumindest das private Unternehmen, aber es ist nichts Hochspekulatives. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Also der Hintergrund der Frage ist ja im Prinzip, die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 46 und 64 gehen jetzt Mitte dieser Dekade in die Rente. Und dann
ja, dafür ist es eigentlich schon zu spät. Ne?
Ja, dafür ist es eigentlich zu spät, aber dann kommen eigentlich nur noch sehr geburtenschwache Jahrgänge, die im Prinzip sehr geburtenstarke Jahrgänge schultern müssen. Und ja, es ist halt die Frage. Wir wollen jetzt hier kein volkswirtschaftliches Oberkolloquium machen, aber Risiken sind natürlich klar, aber es müsste einfach eine große weltweite Streuung dieser Aktientitel sein, die in diesen neuen Staatsfonds, das ist ja das Vorbild der Skandinavier, das wir da kopieren, so übernehmen, also praktisch eine staatseigene Fondsgesellschaft, die weltweit anlegt.
Ja, und also am Ende muss man sich ja auch ehrlich, also am Ende ist Rentenpolitik ja auch eine reine Mathematik. Wenn ich jetzt überlege, die Bundesregierung plant aktuell 10 Milliarden Euro in die Aktienrente zu investieren. Ich glaube, bis wenn man überlegt, wie viel notwendig wäre, wenn nur bis 2060 der Beitragssatz nicht weiter als 22% steigen soll, dann wären, sagen wir, brauchen wir Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich. Also ich glaube, da ist man sich am Ende noch nicht so ganz im Klaren, was das eigentlich erfordert in den nächsten Jahren. Wenn man den Beitragssatz auch nur, also wir reden ja von dem Beitragssatz, diejenigen, die das letztendlich schultern sollen, auch nur ansatzweise stabil halten will.
Ja, naja, gut, es kommen noch viele Variablen rein, Produktivitätsfortschritte, Migration.
Ja, und Renteneintrittsalter natürlich auch, aber ich finde auch da, das wurde von der FDP, aber auch von der Union im Wahlkampf immer wieder vorsichtig angehauen. Das Thema, am Ende verlieren da vor allem die niedrigen Einkommen, die letztendlich vor allem im körperlich arbeiten und nicht bis 70 arbeiten können und dann eben nur sehr, sehr hohe Abschläge in Kauf nehmen müssen beim höheren Renteneintrittsalter und dadurch am Ende die Verlierer solcher Politik sind.
Ja, man wird sehen. Es wird ein spannendes Thema, die Rente. Vielen Dank, Herr Höhle, für dieses Gespräch.
Ja, danke schön. Vielen Dank und ja, schönen Tag noch.
Ja, heute packe ich mal was Besonderes auf die Liste und wir haben sogar zum ersten Mal in den Future Sounds ein eigenes Intro. Deswegen viel Spaß. 2 Minuten wird's gehen.
Von dir gestoßen. Und das habe ich dir auch schon erzählt. Wir haben kurz vorher gesprochen. Ich habe das gehört und dachte, ja, okay, das ist sehr poppig und hat mich im ersten Moment, hat mir gefallen, aber noch nicht so berührt. Und dann bin ich aber weiter auf dein Album gestoßen und auf viele andere Dinge. Du hast unglaublich viel gemacht, darüber werden wir heute sprechen, für dein noch zartes Alter. Und habe mir das alles angehört und habe mich regelrecht da drin verloren und dachte so, wow, was für eine coole Frau. Erstmal, was für ein Typ du auch bist. Also du spielst in vielen Videos selbst mit und du bist unglaublich präsent in diesen Videos. Und
vielen mein Dank.
Darf ich noch weiter lobhudeln oder ist es zu viel?
Ja, ich bin total gespannt, wo es hingeht. Also mach ruhig weiter.
Aber am Ende kommt noch die Peitsche, warte ab, das ist das Zuckerbrot. Naja, und ich habe die Lieder gehört und es wurde immer krasser. Und irgendwann war ich so geflasht, dass ich dachte, boah, wie ehrlich und wie wahnsinnig direkt das ist und wie von innen das kommt. Mhm. Und ja, und habe mich so ein bisschen verliebt in dein Wesen, also in das Wesen, das ich nicht kannte und dachte, hey, das ist interessant, die möchte ich kennenlernen, die soll in die blaue Stunde kommen. Und vor allem, und jetzt kommt der Hauptgrund, habe ich mich gewundert, warum du nicht viel bekannter bist. Du hast super Videos online, du hast mehrere CDs gemacht und die Klicks bewegen sich in einem guten Rahmen, aber also ich habe mich darüber gewundert. Erste Frage, woran liegt das deiner Meinung nach oder bist du viel bekannter, als ich das wusste?
Nein, ich bin definitiv nicht bekannter, als du das wusstest. Und ich finde auch die Folge der Blauen Stunde zum Thema Bekanntheit extrem interessant und konnte damit sehr relaten, wie man so popkulturell sagt. Ich habe eine sich über die Jahre sehr weit gebildete Theorie dazu. Und zwar, also ich weiß es, glaube ich, es ist einfach verkopft, zu verkopft für Deutschland. Und ich glaube, Deutschland hat, würde man jetzt nur über die Medien reden wollen, so die ganzen Radiokollegen. Also ich glaube, die Musik, die ich mache, das weiß ich ja, die wird einfach nicht im Radio gespielt. Oder sie wird bestimmt mal vorgestellt oder sie kriegt irgendwie so eine Abendplaylist. Aber es ist halt nicht happy genug fürs Radio. Und ich glaube halt auch, dass ich hab mir meine Fanbase aufgebaut über die Jahre. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz feinfühlige, wahrscheinlich mit vielen Dingen hadernde Menschen, die auf der Suche sind nach Texten, in denen sie sich wiederfinden können. Aber ich glaube, alles, womit man irgendwie Bekanntheit erlangt, also ich glaube, das gelingt mir nicht. Also so eine Musik kann ich nicht machen. Das bin ich nicht.
Ja gut, und noch ist nicht aller Tage Abend, das kann ja noch kommen.
Tja, danke der Blauen Stunde für dieses Intro. Und natürlich packe ich Madeleine Juno auf die Liste. Es ist auch wirklich eine interessante Songwriterin mit einem sehr düsteren Touch und auch komplexen Songstrukturen. Aber immer der Aufhänger ist natürlich, also was die Künstlerin da eher gesagt hat, ist das Formatradio. Das ist das vor dieser großen Hauptwellen. Im Prinzip immer das Gleiche, ein Klassenclown soll so ein bisschen witzig unterhalten sein, hat höchstens 3 Minuten, dann kommen dreimal Songs, die keinem wehtun und keiner wegschaltet, damit man die Werbung anhört und dann auch sagt, ja, ich habe die Werbung bei dem Radiosender gehört. Wer braucht sowas? Wer hört sich sowas eigentlich noch an? Also in Zeiten von Spotify, wo man seine Musik selber zusammenstellen kann, oder in Zeiten, wo man die Festplatte vollspielen konnte, wer braucht sowas noch? Aber erfolgreich sind sie. Und das ist halt dieser Diss, dieser radiokonforme, oder so wie man das nennt, Durchgängigkeit. Die Musik soll einen nicht bewegen, sie soll nur nicht ausgeschaltet werden, weil man sonst eben nicht die Werbung sich anhört. Wer braucht sowas noch? 2022? Das würde ich gerne wissen. Da verstehe ich sie auch. Aber deswegen muss man eben Future Sounds hören, um mal hier spannende Künstler zu hören, die das Radio nicht traut zu versenden.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.